aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gerne mit dir über Trauer sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Octopulli. Das ist ein nachhaltiges Fashion-Label für Kinder und Erwachsene, die euch außerdem diesmal mit Fashion-Fun-Facts versorgen. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Ich weiß ja aus unserer Haustierfolge, dass ihr keine Haustiere habt. Und ich weiß dennoch, dass ja für viele Kinder so Trauer, Tod, Verlust, Abschied, Schmerz so mit einem Haustier einhergehen. Also ich habe das sogar manchmal sogar als Argument für Haustiere gehört, dass Leute sagen, dann hat das Kind schon mal so eine leichte Berührung mit dem Thema bekommen, wenn der Wellensittich irgendwie eines Morgens verstorben im Käfig liegt. Und das fiel mir so ein, weil wir gesagt haben, wir wollten heute mal so ein bisschen über Trauer, wenn Todesfälle ins Leben kommen, die einer Familie sprechen, wie Kinder damit eigentlich umgehen. Aber glaubst du an die Haustier-Trauer-Theorie?
Also ich muss da gerade an einen Film denken, den ich gesehen habe, der heißt We Live in Time. Das ist ein ganz toller Film gewesen, den habe ich im Kino gesehen, mit Andrew Garfield und Florence Pugh. Und da geht es um eine Familie, wo die Mutter eine Krebsdiagnose bekommt und der Vater dann mit ihr drüber spricht und sagt, wie gehen wir damit jetzt um? Die haben nämlich auch eine kleine Tochter. Und dann sagt sie so ein bisschen lakonisch, ich habe gehört, Kinder lernen mit Trauer umzugehen, wenn sie ein Haustier haben. Wir sollten uns also jetzt als allererster Linie ein Haustier besorgen, aber eins, das bald stirbt, weil ich weiß ja nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Und dann machen sie so ganz bitterböse Kommentare, dass sie wirklich jetzt einen sehr alten Hund schleunigst adoptieren sollten, damit das Kind sozusagen den Probelauf mit dem Hund noch schafft, bevor möglicherweise die Mutter stirbt. Und das ist super dark und gleichzeitig ist das so eine witzige Szene, weil das so dieses Klischee aufnimmt, zu sagen, Trauer kann man üben, warum nicht mal mit einem Hamster? So, ne? Und das ist eine These, die immer wieder vertreten wird. Und natürlich kann man sich das auch logisch so ein bisschen vorstellen, dass natürlich eine erste Berührung mit dem Thema Tod und Sterben, zum Beispiel über Tiere, quasi eine Vorbereitung sein kann auf menschliche Todesfälle. Und gleichzeitig bin ich der Ansicht, dass die menschliche Psyche nicht so schwarz-weiß funktioniert, dass man quasi Trauern in Stufen lernt. Mhm. Abgesehen davon, dass für viele Kinder Haustiere extrem wichtige, enge sozusagen Bindungspartner werden und deren Tod für die teilweise dramatischer sein kann als der eines menschlichen Verwandten, zu dem sie vielleicht gar nicht so eine enge Beziehung haben oder so. Und Kinder, die keine Haustiere haben, kommen trotzdem oft mal mit der Situation in Berührung, dass sie zum Beispiel einen toten Vogel finden oder einen toten Regenwurm oder so und darüber anfangen, Fragen zu stellen im Sinne von, wacht der wieder auf, warum liegt der da und bewegt sich nicht, so, ne? Und das sind oft Momente, wo Eltern zum ersten Mal sowas wie ein Konzept von Todsein erklären müssen, Kindern von vielleicht 2, 3 Jahren und damit oft ganz schön strugglen, weil wir Erwachsene halt auch uns oft eingerichtet haben in einer Welt, in der wir mit den Themen Tod und Sterben oft möglichst wenig zu tun haben wollen und die einfach möglichst weit weg von uns schieben. Und das einmal für uns manchmal ganz schwer ist, wenn so ein kleines Kind ganz basal einfach fragt, warum liegt da eine Katze am Straßenrand und bewegt sich nicht mehr oder so, ne?
Ich glaube, das sind diese Momente, wo du als Eltern gerne vorbereitet wärst. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also es gibt ja so Momente, wo du denkst, das kann ich so aus mir selbst heraus, aus meiner Person heraus, aus meiner Erfahrung, kann ich damit umgehen? Uns klingelt ein Fahrradfahrer wild an oder es fällt ein Glas Limo um oder so. Weißt du, das sind ja so kleine Erschütterungen des Alltags, sage ich jetzt mal. Und bei Tod, ne, darum geht's jetzt, haben wir so eine Schere im Kopf, die sagt auch, mach jetzt nichts falsch. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde, das sind so zwei Dinge, warum ich glaube, so eine Sprachlosigkeit auch dazu kommt, weil man denkt, ich will das jetzt auch gut machen. Kennst du das Gefühl?
Ja, na klar. Ja, und wir haben gesellschaftlich einerseits immer noch eine große Tabuisierung des Themas Tod und Sterben.
Das stimmt, da wollte ich dir nicht widersprechen.
Nein. Ja? Und es, ich stimme dir zu und es ist gleichzeitig eben so, dass wir oft auch spezifisch das Thema Tod und Kinder ganz weit voneinander entfernt halten wollen. Selbst das Sprechen über den Tod mit Kindern, weil natürlich wir als Eltern oft so eine absolute Urangst haben, zu sagen, das Schlimmste auf der Welt überhaupt für uns wäre, dass unser Kind stirbt und wir das miterleben. Und wir verdrängen ja oft auch die Endlichkeit unserer Kinder. Also, dass auch unsere Kinder irgendwann mal sterben werden in ihrem Leben, ist oft was wir als Eltern so schwer aushalten können, dass wir versuchen, darüber gar nicht nachzudenken. Und das einfach so ein bisschen aus unserem Alltag wegschieben. Und wenn dann so ein süßer kleiner Knirps vor uns steht und sagt, oh, Vogel tot, Johann auch tot, ja, und man muss dann so beantworten und sagen, nein, du lebst, aber auch du wirst vielleicht, also das ist echt eine schwierige Sache. Man kann das manchmal dann kaum aushalten, sich diesen ganz arglosen Kinderfragen zu stellen, weil sie natürlich auch an Ängsten rühren, die wir aus guten Gründen versuchen, oft so ein bisschen, ne, in eine Kiste zu packen, Deckel drauf, nicht drüber nachdenken.
Also du meinst, dass es eher unsere Ängste sind? Okay, ich war jetzt noch eher so bei, dass mich die Kinder gefragt haben, ja, Papa, stirbst du irgendwann? Mhm. Oder was ist denn mit der Oma? Die ist ja auch schon, die ist ja wirklich schon alt. Ja.
schon dieses, über 60. Ja, ja.
What the fuck? Das könnte ja passieren. Aber also das, also in meinem Erleben ist immer sehr stark darum ging zu sagen, also Mama und Papa werden noch ganz, 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 ja, ganz, ganz, ganz lang leben, als jetzt meine Angst zu gehen.
Ja, ja, das hat so.
Ich will dir nicht widersprechen. Nein. Ich merke nur, dass das für mich sich anders anfühlt.
Das hat tatsächlich mit unterschiedlichen Altersgruppen zu tun. Das ist ganz interessant. Psychologisch kann man einfach sagen, dass Kinder bis zum Schulalter ungefähr noch kein Konzept von sowas wie für immer haben. Also Kinder leben ja sehr im Moment, jüngere Kinder. Das, was jetzt gerade ist, ist halt jetzt gerade. Aber so ein Ewigkeitskonzept im Sinne von jemand ist gestorben und ist damit für immer tot. Das ist etwas, was ein Kind von 3, 4 Jahren kognitiv noch gar nicht erfassen kann. Auch die Wucht von so einer Endgültigkeit, weißt du, sondern für Kinder in ihrem Alltag ist das Erleben ja, Dinge können sich immer ändern. Manchmal verliert man ein Spielzeug, dann findet man es wieder. Ja? Manchmal ist der Kindergarten geschlossen und dann geht man da 2 Wochen nicht hin und dann kommt man wieder zurück und dann ist alles wieder da. So, also, ne? Und das, die Kinder verstehen oft nicht die Logik dahinter, aber sie haben so in ihrem Leben abgespeichert, nichts ist für immer. Und irgendwie ändern sich Sachen immer mal wieder. Und deswegen kann ein Kind, dem man sagt, 2 oder 3 oder 4, die Uroma ist jetzt gestorben, oft die Schwere auch, die Erwachsenen mit so einer Nachricht verbinden, gar nicht so sehr erfassen.
Na ja, klar.
Weil dann ein Kind eben erstmal intuitiv denkt, ah, dann ist sie heute gestorben, mal gucken, was sie morgen macht, so ungefähr. Weißt du, also das ist einfach noch gar nicht vorstellbar, was das wirklich bedeutet. Und es gibt ganz viele Erwachsene, die das regelrecht irritierend finden, wie wenig Angst kleine Kinder vor dem Thema Tod haben. Da ist nämlich oft gar nicht dieses, oh mein Gott, wie schrecklich Gefühl, sondern auch bei kleinen Kindern oft eher so eine für Erwachsene irritierende Neugierde, dass dann Kinder fragen, ist die Oma jetzt immer noch tot und morgen auch noch? Ist sie immer noch gestorben? Können wir die mal angucken? Können wir die mal ausgraben? Ja, also solche Fragen werden dann oft gestellt und das fühlt sich für Erwachsene oft unglaublich schwer an, gerade wenn sie selbst in einer Phase vielleicht tiefer Trauer sind, dann fühlen sich manche Herangehensweisen von Kindern pietätlos an, unangemessen, ne, unsensibel, und Kinder zeigen eben oft auch nicht die, ich sag mal, sozial erwartete Trauerreaktion. So, ne? Es ist manchmal auch schwer auszuhalten, wenn Erwachsene beispielsweise einen Elternteil verloren haben oder einen Großelternteil und in tiefer Trauer sind und dann das eigene Kind vielleicht eher Witze macht oder bei einer Trauerfeier anfängt laut zu singen oder so. Also, ne, das sind solche Momente, wo dann Erwachsene oft das Gefühl haben, versteht das Kind denn die Tragweite nicht? Und die Antwort ist nein.
Ne? Also ja,
kann, genau. Also, ja, ja. Genau, ja, also ja, versteht es und ich kann es auch noch gar nicht verstehen. Und psychologisch betrachtet ist es eigentlich sehr günstig, wenn Kinder sozusagen in dieser Phase aber schon mal mit dem Konzept von Tod und Trauer und Sterben und was passiert in unserer Gesellschaft so rund um diese Themen in Berührung kommen, bevor sie in dem Alter sind, wo sie diese existenziellen Ängste entwickeln können von, wie wäre mein Leben ohne zum Beispiel meine Eltern, ne? Weil sie dann sozusagen erstmal schon mal das Konzept von Tod und Sterben verstanden haben, so nach und nach über Themen, die sie selber gar nicht so emotional belasten, also wirklich eher dieser biologische Vorgang, wenn ein Vogel gestorben ist, erwacht er nicht wieder zum Leben, wenn jemand stirbt, gibt es folgende Dinge, die dann passieren, es gibt sowas wie eine Beerdigung und so. Das ist gar nicht schlecht, wenn Kinder sowas schon mal, bis sie so 6, 7 sind, in irgendeiner Form erfahren haben, als Wissen über die Welt, so wie sie ja auch erfahren, aus Milch macht man Käse oder so.
Und, ach so, meinst du das? Also wirklich als banale Wissenserweiterung.
Genau, einfach als ein
Fakt. So wie alles andere auch.
Des Lebens wie alles andere auch, damit es nicht so ein Tabu ist. Und
aber das ist doch kein Tabu.
Für viele.
Entschuldigung, es geht mir jetzt.
Okay, geht dir zu schnell.
Ja, weil du sagst also, junge Kinder an das Konzept von das Leben hat seinen Bogen und irgendwann endet es, hinführen. Und du sagtest ja auch schon auch an Trauerrituale hinführen.
Wie gesagt, nicht künstlich, aber grundsätzlich.
Nein.
Ne?
Natürlich hier nicht auf den nächsten Gemeindefriedhof gehen und mal schauen, was, ob um 10 eine Beerdigung ist. Aber ich meine nur sozusagen, if it happens, it happens. Aber mir kommt es mit dem Tabu, kam mir jetzt zu schnell. Deswegen bin ich so eingestiegen.
Okay, ich versuche es nochmal zu erklären, was ich meine.
Für Oliver, nochmal.
Wir haben oft intuitiv den Impuls, unsere Kinder, unsere kleinen Kinder, also ich spreche jetzt von Kindern vor dem Schulalter, von den Themen Tod und Trauer fernzuhalten. Auch aus eigenen Ängsten heraus. Wir wollen Kinder und Tod nicht zusammendenken. Und das führt oft dazu, dass wir Kinderfragen nicht ehrlich beantworten. Ja, Kind sieht einen toten Regenwurm, sagt, wacht der wieder auf? Und wir sagen, ja, ja, keine Sorge, der verschwindet gleich wieder in der Erde. So, ja? Weil wir dieses unangenehme Gespräch nicht führen wollen oder so. Wir vermeiden es oft mit Kindern, mal über einen Friedhof zu gehen. Und ich meine jetzt nicht zu irgendeiner Beerdigung oder so, sondern wirklich einfach über, also den Ort. Und einfach, weil wir nicht die Fragen beantworten wollen, die sich daraus ergeben. Und es ist aber für Kinder oft ganz günstig, wenn wir eben diese Themen Tod und Trauer nicht aus ihrem Lebensraum sozusagen ausklammern, sondern genau in solchen alltäglichen Situationen ihnen so ein bisschen ein Basiswissen zum Thema Tod und Sterben vermitteln, ohne dass sie davon jetzt persönlich akut betroffen sind, weißt du? Dann wirklich einfach ehrlicherweise beantworten, ja, der Regenwurm ist tot, ja, dieser Vogel ist gestorben, der lebt nicht mehr, sein Herz schlägt nicht mehr, der wacht nicht mehr auf. Ja, das ist ein Friedhof, hier werden Menschen beerdigt, die gestorben sind. Das ist für die Menschen, die die lieb gehabt haben, oft total schwer. Aber es ist auch ganz wichtig, dass die so einen Ort haben, ne, wo sie hingehen können und an den Menschen denken können. Solche Sachen. Und das kann man natürlich leichter erklären und vermitteln in so einer Alltagssituation, wo man selber nicht akut von Trauer betroffen ist.
Okay, jetzt bin ich dabei.
Wenn ich mir jetzt umgekehrt vorstelle, ich bin all diesen Situationen immer ausgewichen als Mutter, ja. Und dann ist mein Kind 8 und irgendjemand stirbt. Das kann ja auch sein, das ist die Uroma der besten Freundin oder so. Und das Kind erfährt zum ersten Mal sozusagen mit voller Wucht, krass, es gibt sowas wie Tod, Menschen können sterben. Und dann kommt sofort so eine Angst im Sinne von, oh Gott, meine Eltern könnten auch sterben, meine Großeltern könnten sterben, alle können sterben, ich kann sterben, um Himmels Willen. So. Und dann muss man quasi bei diesem 8-jährigen Kind bei 0 anfangen und erstmal erklären, Tod bedeutet, weißt du, was ich meine?
Ja.
Dann ist das schwerer zu verpacken, als wenn Kinder sozusagen sukzessive schon mal etwas kennengelernt haben in einem relativ undramatischen Raum. Und dann dieses Wissen auch haben, wenn dann mal eine Situation kommt, wo sozusagen das Thema ihnen näher kommt.
Okay. Jetzt weiß ich nämlich, warum ich dich nicht verstanden habe.
Okay.
Du sprachst von Tod und ich dachte an Trauer oder an Traurigkeit. Weil natürlich, ich bin voll dabei, also bei allem, sozusagen in der abstrakten Vermittlung, die lässt sich ja gar nicht, also Kind latscht auf Ameise, shit, also sozusagen, das lässt sich ja sozusagen gar nicht verhindern und noch dazu, wenn das Leben halt so ist, wie es ist, dass halt jemand stirbt oder man von Verwandten erzählt, die längst nicht mehr da sind. Ja, ich war nur gerade, als du sagtest, dem Thema Aussetzen, war ich einfach viel zu sehr, wahrscheinlich aus persönlichen Erleben, so auf akute Situation, Friedhof, Trauerfeier, was auch immer, und der Frage, das Kind diesem aussetzen. Mhm. Und da bin ich eher so bei, das ist ja dann eine Gruppe Menschen, die unterschiedlich traurig sind und manche von ihnen wahrscheinlich richtig traurig. Mhm. Und da war ich vorhin so skeptisch, dass es mir gar nicht ums Tabuisieren geht, ja, sondern darum zu sagen, ich würde jetzt einfach mal so gesprochen hier ein 5-jähriges oder wie auch immer Kind, und zwar nicht wegen seinen unangemessenen Reaktionen, sondern einfach nur, da sitzen 7 oder 37 traurige und 3 sehr schwer traurige Menschen, und einer davon kann ja auch Papa sein oder Mama, rum, und da laufe ich rein und denke mir so, also da täte mir das Kind, ich weiß nicht, ob das fürs Kind wirklich das ist, wo ich sage, jetzt weißt du mal, wie es halt ist, das gehört zum Leben dazu.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Nur deswegen habe ich dich sozusagen, glaube ich, immer so halb missverstanden.
Nee, du hast sozusagen den Impuls, ein Kind auch schützen zu wollen vor einer potenziell emotional völlig überfordernden und verunsichernden Situation. Ne? Also so diese Idee, wenn ich da zu einer Trauerfeier gehe, vielleicht als Mutter oder Vater von vielleicht einem eigenen Eltern- oder Großelternteil, wie auch immer, und ich bin völlig aufgelöst, hilft es wirklich meinem Kindergartenkind, mich so zu sehen in so einem Setting, wo irgendwie vieles sehr schwer und dunkel und traurig wirkt. Also tue ich da meinem Kind wirklich einen Gefallen mit? So, ne? Und das ist ja eine Frage, die auch immer wieder unterschiedlich beantwortet wurde. Also man hat ja früher, ich würde sagen, bis in die 90er Jahre hinein ganz klar gesagt, Kinder gehören nicht auf Beerdigungen, Kinder gehören nicht auf Trauerfeiern. Und es ist selbst üblich gewesen, dass wenn auch schon etwas ältere Kinder beispielsweise Eltern verloren haben oder Großeltern, dass es sozusagen als regelrecht unschicklich galt, eben so ein Kind zum Beispiel mit zu einer Trauerfeier oder zu einer Beerdigung zu nehmen. Mhm. Und dann hat sich das so ein bisschen gewandelt, weil dann eben auch in der Forschung zum Thema Trauer sich herausgestellt hat, dass gerade Kinder, die zum Beispiel ganz tragisch auch einen Elternteil verloren haben, ne? Also wo dann wirklich auch so ein richtiger Schicksalsschlag passiert ist, dass dann vielleicht 6-jähriges Kind eben keinen Papa mehr hat oder keine Mama mehr hat, dass da dann eben herausgefunden wurde, wenn diese Kinder dann keine Möglichkeit bekommen, sich da zu verabschieden und wenn sozusagen aus dem Impuls heraus, diese Kinder zu schützen, sie von allem ferngehalten werden, dass diese Kinder dann oft sich deutlich schwerer tun, mit diesem Todesfall zurechtzukommen, den irgendwie in ihr Leben zu integrieren, als wenn sie eine kindgerechte Form der Trauerarbeit auch leisten können. Ne?
Okay.
Also man hat zum Beispiel sehr lange gedacht, es wäre für Kinder immer traumatisch, einen toten Menschen zu sehen. Und man müsste das unbedingt vermeiden, dass ein Kind einen Leichnam sieht von einer Person, die dieses Kind kannte. Und die Angst war, psychologisch sozusagen, ein Kind sieht einen Leichnam und kann sich danach nie wieder an die Person lebendig erinnern, sondern das Einzige, was bleibt, ist dieses Bild im Kopf,
ach so,
weißt du, von diesem verstorbenen Menschen.
Ja, ja.
Und heute wissen wir aber durch unzählige Interviews, dass oft genau das Gegenteil passiert, dass sozusagen ein Kind, das jemanden verloren hat und diese Person niemals tot gesehen hat, oft sozusagen immer wieder sich fragt, wie sah diese Person aus, als sie gestorben war? Mir fehlt sozusagen das Bild in meinem Kopf. Ich habe so eine lebendige Person und auf einmal ein Vakuum. Ne? Und es gibt sozusagen gar nicht diesen Moment dazwischen, wo ich sagen konnte, okay, ich sehe diese Person und ich sehe, die atmet nicht mehr und da ist kein Leben in ihr. Und das hilft mir in gewisser Weise auch beim Loslassen, beim Verabschieden. Und insofern hat sich da viel verändert und man plädiert heute grundsätzlich psychologisch stärker dafür, Kinder in Tod, Trauer, Sterben eben auch einzubinden und zum Beispiel eben auch zu Trauerfeiern mitzunehmen oder eben auch in Beerdigungsinstitute mitzunehmen oder so. Und gleichzeitig muss man sicherlich aufpassen, dass aus der Erweiterung sozusagen des Konzepts, was mit Kindern möglich ist, nicht ein neues Dogma wird. Ich habe das teilweise jetzt schon erlebt, dass Eltern, die für sich sehr gut abgewogene Entscheidung getroffen haben, ihr Kind nicht zu einer Trauerfeier mitzunehmen, sich dann fast rechtfertigen mussten. Also heute lässt man die Kinder doch nicht mehr zu Hause. Also heute sagt man doch, ein Fünfjähriges muss zur Beerdigung von der Uroma gehen. Und wo deine Eltern teilweise fast das Gefühl hatten, als altmodisch dargestellt zu werden, wenn sie gesagt haben, ich will das für mein Kind nicht. Und dabei kann es natürlich, genau wie du das beschreibst, sehr, sehr gute Gründe geben, ein Kind einer solchen Situation auch nicht aussetzen zu wollen. Das heißt, um das sozusagen zusammenzufassen, dieses alte Dogma zu sagen, Kinder und Tod haben nichts miteinander zu tun, Kinder haben auf Beerdigungen nichts zu suchen, ist nicht richtig. Aber das Gegenteil ist auch nicht immer richtig, sondern man muss wirklich sehr feinfühlig und individuell schauen, wie geht's dem Kind, wie alt ist das Kind, in welcher Beziehung stand das zu der verstorbenen Person, was braucht dieses Kind auf seinem Trauerweg? Und da kann man sich auch teilweise beraten lassen von TrauerbegleiterInnen oder auch von Menschen in Beerdigungskontext, die sich da gut auskennen, zu sagen, was ist für ein Kind vielleicht überfordernd, was ist für ein Kind hilfreich. Und man kann ein Kind, das nicht mehr so ganz mini klein ist, auch wirklich selbst fragen. Also ein Kind von 8 oder 9 Jahren kann sagen, möchte ich an dieser Beerdigung teilnehmen? Möchte ich vielleicht in der hinterletzten Bank teilnehmen? Möchte ich am offenen Grab stehen? Ne? Also da gibt's ja auch noch so unterschiedliche Formen, wie involviert jemand sein soll. Und es gibt durchaus auch Erwachsene, die erzählen, sie wurden quasi als Kinder gezwungen, in einer bestimmten Form an Beerdigungen teilzunehmen. Und sie erinnern sich daran, wie schrecklich das für sie war, keine Wahl zu haben, irgendwo vorne stehen und sich praktisch angucken lassen zu müssen beim Trauern, weil irgendjemand Erwachsenes beschlossen hat, dass das doch jetzt dran wäre. So, ne? Insofern, ich finde das ganz wichtig, da sensibel und feinfühlig vorzugehen und Kindern eine Wahl auch zu lassen, ob sie sich dieser Situation aussetzen wollen oder ob sie vielleicht ein ganz anderes Abschieds- und Trauerritual brauchen.
Stimmt, weil in gewisser Weise widersprechen sich ja die beiden Positionen. Also weder das kategorische No noch das kategorische Yes sind wahrscheinlich der Stein der Weisen. Ja,
Ja, und es kommt eben sehr drauf an, wie Situationen sind. Also ich habe ja dieses Buch geschrieben, Flieghummelchen fliegt zusammen mit Judith Beyer, ne? die als Briefe an Fritzi auf Instagram sehr präsent ist. Und sie hat ja ihr drittes Kind verloren, ihre Tochter Fritzi, die mit einer unheilbaren Krankheit auf die Welt kam, dann trotzdem fast 3 Jahre gelebt hat, dann gestorben ist. Und diese Familie, sowohl die Eltern als auch die beiden älteren Schwestern von Fritzi, haben eben das entschieden, wirklich als Familie gemeinsam in und durch diese Trauer zu gehen. Und die großen Geschwister waren selbst im Krematorium dabei, als dieser Sarg eingeäschert oder als ihre Schwester eingeäschert wurde in diesem Sarg. Und da gibt es Menschen, die das kaum aushalten können, dass eine Familie so eine Entscheidung trifft und die dann so relativ fundamental sagen, das kann man doch nicht machen mit Kindern. Und gleichzeitig habe ich Judith und ihren Mann Fabian eben als Eltern erlebt, die da unglaublich sensibel und nah dran waren an ihren Töchtern und wirklich sehr fein geschaut haben, was können und wollen wir miteinander machen, aber eben auch sichergestellt haben, ihr könnt immer rausgehen, ihr dürft immer auch Abstand halten. Die haben eine Kindertrauergruppe gefunden für die Schwestern, wo die ihre Erfahrungen verarbeiten können. Die gucken nach therapeutischer Begleitung für die ganze Familie. Ne? Und das ist ein Weg, mit Trauer umzugehen. Es ist nicht der einzige auf der Welt, aber ich finde es wichtig, Familien diese Freiheit zuzugestehen, zu sagen, wir sind doch in anderen Situationen auch die, die für uns beanspruchen, unsere Kinder am besten zu kennen und zu wissen, was gut für die ist. So, warum sollte bei diesem Thema auf einmal irgendeine fremde Person besser wissen als wir, was ein 8-jähriges Kind aushalten kann?
Ja.
Und beim Thema Tod und Trauer ist eben leider eine Wahrheit, dass das Leben nicht immer danach fragt, wer was in welchem Alter aushalten kann. Natürlich würde man sich wünschen, dass kein Kind seine kleine Schwester oder seinen kleinen Bruder beerdigen muss. Genauso wenig, wie wir uns vorstellen wollen, dass ein 2-jähriges Kind das Grab seines Vaters mitpflegt mit der Mutter oder so. Ja? Und gleichzeitig kommen solche Situationen vor, Und dann müssen Familien einen Weg finden können, damit umzugehen, der zu ihnen, ihrer Familientradition passt. Und ich finde das oft ganz erschreckend, wie viel Urteil sich da oft Außenstehende erlauben, dass sozusagen Familien in wirklich schlimmen und belastenden Situationen sozusagen falsch trauern und die Kinder falsch trauern lassen. Ja? Weil ich nicht glaube, dass es sowas gibt. Falsches Trauern.
Ja, das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus Hilflosigkeit und allen möglichen anderen Gefühlen, die dann so dazu Bewertungen führen. Oje.
Es ist schwer, über diese Themen zu sprechen. Ich habe dir das gerade richtig angesehen.
Ich finde es gar nicht schwer, sondern einfach, was ich sagen will, ist, ich werte schnell. Und ich kenne keinen konkreten Fall, aber ich wäre wahrscheinlich auch nicht davor gefeit, sofort zu sagen, so, was, die machen jetzt immer so und so und so mit so und so und das Kind ist doch erst so und so und so. Aber jetzt, wenn ich dir zuhöre, sage ich, ja, stimmt. Woher soll ich denn das bitte wissen, was gut ist und was besser ist? Ja. Mhm. Also wir haben unsere Kinder als einmal bei den Großeltern jemand starb und eine Urgroßmutter mal starb, wir haben die gefragt, weil die so immer so in dem Alter von 9 und, ja, sie waren beide 9 oder 10, genau, jeweils, und die hatten ganz klare Antworten auch. Mhm. Also es war überhaupt kein Hin oder Her oder einerseits oder andererseits, sondern die wussten ziemlich genau, was sie wollen und auch, was sie nicht wollen. Mhm. Ja. Also zum Beispiel bei dem einen Fall war es halt so, nee, ich komme nicht mit zur Beerdigung, aber das war eine Feuerbestattung. Mhm. Und dann, als die Urne beigesetzt wurde, das ist ja dann nochmal ein paar Wochen später eine wesentlich, sagen wir mal, unaufgeregtere Zeremonie, die hat sich das Kind dann ausgesucht. Ja.
Mhm. Also unsere Kinder haben das große Glück, muss ich ehrlich sagen, dass sie bisher noch gar nicht so viele Todesfälle im engeren Umfeld miterlebt haben, aber sie waren bei den Beerdigungen ihrer Urgroßeltern. Und das war auch so, dass wir dann gefragt haben, ob sie da mit hinkommen wollen oder ob sie was anderes wollen, und die sind dann da mit. Und da hatte ich das Gefühl, dass das zum Beispiel gut zumutbar war, weil das natürlich traurige Abschiedsfeste waren und gleichzeitig schon allein der Name Urgroßeltern gibt ja so einen Hinweis darauf, wie, ich sag mal, alt und lebenssatt Menschen dann geworden sind, bevor sie gestorben sind. Also ich glaube, es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob man auf eine Beerdigung geht von einer Mutter, die mit 37 an Brustkrebs gestorben ist, so, ja, oder ob man zu einer Beerdigung geht von jemandem, der mit 98 friedlich im Bett eingeschlafen ist und wo im Prinzip selbst die engsten Angehörigen bei aller Trauer vor allem von Dankbarkeit erfüllt sind oder auch auf so einer Trauerfeier sagen können, doch, es war doch genau so, wie sie oder er es sich gewünscht hat. Und das war doch wirklich ein rundes und gutes Leben. Und insofern hatte ich das Gefühl, die Trauerfeiern, die wir mit unseren Kindern besucht haben, bei aller Schwere, die es da selbstverständlich auch gab und bei aller Traurigkeit und bei allem Kummer, waren emotional gut aushaltbare Zeremonien, wo unsere Kinder sozusagen mit den Ritualen von so einer Beerdigung, ne, in Verbindung kommen konnten und das miterleben konnten, ohne jetzt das Gefühl zu haben, sie werden da von einer herzzerreißenden Trauer umfangen, die man auch schon als erwachsener Mensch kaum aushalten kann. Und ich habe von diesen Trauerfeiern ganz viele Details gar nicht mehr so sehr in Erinnerung, einfach weil ja manchmal alles in der Erinnerung sich so ein bisschen überlagert. Geht so schnell, ne? Aber ich habe durchaus zum Beispiel einen Moment in der Erinnerung sehr spezifisch, von der Beerdigung meines Großvaters, da hat meine Großmutter noch gelebt, die ist älter geworden als ihr Mann, wo eben eins unserer Kinder, das ja noch sehr klein war, während dieser Trauerfeier in der Kapelle so rumgekrabbelt ist auf dem Boden von dieser Kapelle und sich dann so an ihrem Bein so hochgezogen hat und sie angelächelt hat. Und das war so ein ganz anrührender Moment, wie dann auch in so einem Moment großer Traurigkeit, ne, und Abschiedsschmerz, dann so ein kleines Kind, das überhaupt nicht versteht, was um es herum passiert, ne, intuitiv zu der trauerndsten Person geht und die anlacht und strahlt und sie hat dann zurückgelächelt und das war wirklich so ein Moment von, das Leben geht auch weiter, die nächste Generation ist hier schon am Start und strahlt und das wäre, glaube ich, total schade gewesen, zu sagen, Ne, also man nimmt dieses Kind nicht mit, sonst hätte dieser Moment so nicht passieren können. Und gleichzeitig gab es auch Trauerfeiern, wo ich mich erinnern kann, dass einer von uns, also dass mein Mann dann auch mit einem Kind mal zwischendurch rausgegangen ist und spazieren gegangen ist und einfach gemerkt hat, das ist jetzt gerade zu viel oder so. Und diese Sensibilität dann eben auch hatte. Aber genau, ich empfinde das natürlich auch als ein Privileg, sag ich mal, in so einem sehr natürlichen Lauf der Dinge Art und Weise unsere Kinder an dieses Thema Tod und Sterben heranführen zu können. Also für unsere Kinder ist bis heute das Thema Tod und Sterben sehr stark damit verknüpft zu sagen, Menschen werden einfach uralt und irgendwann, wenn sie so alt sind, dass sie keine Lust mehr haben, dann sterben sie an Altersschwäche so. Und das ist natürlich eine deutlich weniger bedrohliche Vorstellung als andere Wege zu sterben und andere Erfahrungen, die viele einfach in ihrem Leben auch als Kinder schon machen mussten. Vielleicht nicht auch nur in der Familie, sondern auch im persönlichen Umfeld. Also es ist ja auch immer ein Riesenthema, wenn zum Beispiel eine pädagogische Fachkraft in einem Kindergarten stirbt, ne? Und dann muss man so einer Kindergruppe erklären, warum war diese Person am Freitag noch da und am Montag kommt sie nicht wieder? Oder wie ist das in der Schule, wenn da ein Mitschüler, eine Mitschülerin stirbt? Wie wird dann so eine Schulgemeinschaft aufgefangen? Denn selbst wenn man vielleicht gar nicht wahnsinnig eng befreundet war, nimmt das ja ein Kind total mit, einfach zu sagen, der war so alt wie ich und jetzt ist er nicht mehr da. Wie krass ist das denn? Ja.
Was mich auch an das Thema erinnert, was wir vorhin nur kurz gestriffen haben, Umgang mit Trauer. Also wenn die Beerdigung quasi längst vorbei ist, ja. Also finde ich das auch tricky. Mhm. Wie thematisiert man eigene Traurigkeit? Ja. Wie spricht man ein Kind darauf an und sagt, bist du jetzt eigentlich traurig? Ich komme nur so drauf, weil ich, ich hatte mal mit jemandem zu tun, die hatte jemanden verloren und sagte, es hat ihr so gut getan, dass sie ganz viele Leute immer gefragt haben, wie geht's dir denn jetzt damit? Mhm. So. Und dann starb meine Großmutter und dann fragte sie mich ständig, wie es mir geht mit dem Tod meiner Großmutter. Mhm. Und ich fand das total anstrengend, weil ich halt jetzt in der Situation, in der ich gerade war, jetzt gerade nicht an meine Großmutter gedacht habe, aber dann musste ich natürlich an meine Großmutter denken. Und dann war ich so, das Konzept hat mich auch nicht überzeugt. Also du liest oft, wenn Leute sagen, was hätten sie denn gebraucht? Liest man oft, dass die Leute sagen, ich hätte gern gehabt, dass sich nicht alle so zurückziehen. Aber was ist zurückziehen und was ist auf die Nerven gehen? Das finde ich total schwierig. Und wie vermittelst du das einem Kind?
Ja, ja. Das ist so ein bisschen das Ding. Wir haben oft so eine Sehnsucht nach so einem Ablaufplan, ne? Wie so einem Lehrbuch. So geht man gut mit Trauernden um. Und es gibt dieses Handbuch nicht, weil natürlich Trauer einfach so auch so unterschiedlich ist. Und ich habe auch schon von Trauernden sowas gehört wie, hört niemals auf, den Namen unserer Verstorbenen zu sagen. Ihr macht uns damit nicht traurig, sondern jedes Mal, wenn wir diesen Namen hören, zeigt es uns, dass diese Person nicht vergessen ist. So. Und das leuchtet mir total ein. Ne? Und gleichzeitig gibt es sehr wohl auch Menschen, die sagen, wenn ich aus dem Nichts heraus diesen Namen höre oder damit konfrontiert wäre, kann das mich auch echt sehr reißen aus der Situation, in der ich gerade bin, und das kann auch echt total blöd sein dann gerade, ne? Insofern, es gibt da nicht dieses eine Rezept, glaube ich, und es ist immer auch die Frage, weißt du, das eine ist dann, was ist sozusagen theoretisch sinnvoll, und das andere ist auch, was kann ich leben, ja? Also ich habe mal mit einer Trauerbegleiterin gesprochen und die hat gesagt, idealerweise wäre es so, wenn jetzt jemand zum Beispiel aus der Familie verstorben ist, dass man zu Hause irgendeinen kleinen Ort schafft, den nannte sie Altar, wobei sie auch gleich sagte, es muss jetzt nicht ein richtiger, kompletter Altar sein oder so, aber das kann sein, ein Foto, Schreinchen, das auf einem Regalbrett steht, oder irgendein Gegenstand, der an die Person erinnert, irgendeinen Stein, den man bei einem Spaziergang miteinander gefunden hat, was auch immer, ja, und dieses kleine Stück Repräsentanz ist quasi so da und ein sichtbares Zeichen für die Abwesenheit eines geliebten Menschen, und man kann sich gemeinsam auch so ein bisschen über diesen Gegenstand immer mal so annähern, sollen wir da mal eine Blume hinstellen, wollen wir die nochmal in die Hand nehmen und darüber sprechen, und dann kann quasi auch das Kind mittels dieses Gegenstandes ja quasi signalisieren, ich habe jetzt nochmal Bedarf, ne, über diese Person zu sprechen, ich nehme Opas Stein in die Hand oder was, und dann ist das wie so ein nonverbales kommunizieren im Sinne von, mich beschäftigt das jetzt gerade noch, oder ich lege da ein selbstgemaltes Bild dazu, das ist dann, ne, eine Form der Trauerverarbeitung. Und dann hat diese Trauerbegleiterin zu mir gesagt, es gibt quasi so in der Psychologie der Kindertrauer diese Idee von Trauerpfützen, dass Kinder praktisch nicht kontinuierlich trauern, wie bei so einem Fluss, der so fließt, sondern die hüpfen quasi so von Pfütze zu Pfütze und dann landen sie immer mal wieder in so einem Trauermoment und dann sind sie da drin und dann hüpfen sie wieder raus. So, ne? Also wie Kinder, die durch Regenpfützen springen. Und das ist ja ein total nettes Bild und ich finde diese Vorstellung auch spontan sehr ansprechend zu sagen, ne, man lässt ein Kind in Pfützen springen und auch wieder herausspringen, so. Und gleichzeitig sind wir Menschen, wenn wir selbst trauern, ja nicht immer in der Lage, pädagogisch wertvoll mit unseren Kindern mit in Pfützen und wieder herauszuspringen. Ja, ja. Sondern es kann auch einfach sein, mich legt so ein Todesfall total lahm und ich bin für die folgenden, ich sag jetzt irgendeine Zahl, ja, aber 2 Jahre einfach nicht mehr ich selbst und mein Kind kriegt das mit und dann kann ich wissen in der Theorie, es wäre für mein Kind jetzt vermutlich ganz gut, ich könnte diese Trauer manchmal etwas mehr beiseite schieben und einfach unbeschwert mit ihm lachen, aber wenn ich das gerade nicht kann, dann kann ich das halt auch nicht und Authentizität ist ja auch ein sehr wichtiger Wert in der Eltern-Kind-Beziehung, ne? Wenn ich nicht ehrlich sagen kann, ich bin immer noch traurig und ich bin auch morgen noch traurig und ich bin auch jetzt noch traurig und auch wenn wir zusammen fröhlich sind, bin ich traurig, so, bin ich eben auch nicht authentisch zu meinem Kind und ich glaube, das ist ein sehr, sehr feiner Balanceakt, dass wir natürlich als Eltern auch eine Verantwortung haben, auch in schwierigen Momenten eine Form von Halt und Sicherheit und Geborgenheit auszustrahlen. Wenn ich mich vor Trauer ins Bett lege und ein Jahr nicht aufstehe, kann ich für mein Kind nicht da sein, wie es das bräuchte. Mhm. Da muss vielleicht jemand anderes übernehmen in der Zeit. Und gleichzeitig lässt sich Trauer eben nicht so dirigieren. Und wir haben eben teilweise gesellschaftlich leider immer noch so sehr rigide Vorstellungen davon, wie sozusagen richtige Trauer aussieht. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die Beerdigung, sondern auch oft auf so ein Thema wie, jetzt ist aber auch mal wieder gut. Ne? Jetzt ist das doch schon 3 Monate her. Oder jetzt ist das Trauerjahr vorbei.
Genau, ist ja noch kein Jahr oder ist ja schon ein Jahr. Ne?
So. Genau. Mhm. Und das geht eben in alle Richtungen. Also ich habe in meiner Arbeit mal für eine Reportage mit verschiedenen jungen Witwen gesprochen, also Müttern, die sehr jung verwitwet sind mit kleinen Kindern. Und die haben mir erzählt, dass so ungefähr egal, was sie machen, sie es immer falsch machen. Weil wenn eine junge Witwe nach einem Jahr wieder einen neuen Partner hat, heißt es, ja, du kannst deinen Mann ja nicht besonders geliebt haben, ja. Und wenn aber eine junge Witwe nach 4 Jahren sagt, ich bin noch überhaupt nicht bereit, mit irgendjemandem jemals wieder auf ein Date zu gehen, heißt das, hey, der ist jetzt schon so lange tot.
Ja, weißt du? Verstehe.
Kannst du nicht mal raus. Also, es ist wirklich ganz schrecklich, wie schnell das passiert. Und diese jungen Frauen haben mir dann oft beschrieben, wenn sie mit den Kindern jede Woche ans Grab gehen, wird ihnen gesagt, die armen Kinder, wie sollen die jemals wieder ein gelöstes Leben haben, wenn du die ganze Zeit an so einen traurigen Ort schleppst? Wenn die Witwen mit den Müttern nicht ans Grab gehen, heißt es, aha, die sollen also ihren Papa vergessen. Also es ist wirklich manchmal hart, ne, in so einem Leben, das man ja sich niemals freiwillig gewählt hätte und das ohnehin schon unglaublich schwer und hart und ungerecht sich anfühlt, dann auch noch die ganze Zeit so bewertet zu werden, ne, wie man jetzt richtig trauern müsste und wie die Kinder richtig trauern müssten. Und insofern denke ich so, dass der beste Rat, den man an Außenstehende quasi geben kann, wie gehe ich mit jemandem um, mit einer Familie um, die gerade einen Todesfall, Trauerfall erlebt hat, wirklich einfach ist, nicht sich einfach wortlos zurückziehen, weil das ist oft was passiert, auch aus so einer psychologischen Reaktion heraus. Weißt du, als wären Todesfälle ansteckend, so. Im Sinne von.
Ach, deswegen? Echt? Ach so, ich dachte einfach, das ist die Überforderung, damit umzugehen oder das. Ah ja, du hast wahrscheinlich recht. Okay.
Es ist natürlich eine Mischung aus mehreren Dingen, aber psychologisch ist es wirklich so, dass teilweise Menschen quasi sich vor Menschen mit harten Schicksalen zurückziehen, weil sie denken, also nicht bewusst denken, aber weil ihr Gehirn ihnen einflüstert, wenn du dich mit jemandem unterhältst, dessen Kind sich das Leben genommen hat, dann könnte dir das vielleicht auch passieren. Was ja völliger Unsinn ist, aber leider manchmal so passiert. Okay. Und da dagegen anzusteuern und zu sagen, man lässt Menschen nicht allein, und zwar auch nicht nur in den ersten Wochen nach einem Todesfall, sondern auch noch ein Viertel oder ein halbes oder dreiviertel Jahr oder 5 Jahre später, ist ganz wichtig. Und gleichzeitig, wie du das beschrieben hast von dir selbst, es ist nicht für jede Person angenehm, ständig gefragt zu werden, und vermisst du jetzt immer noch ganz schrecklich deine Großmutter, so, ja, sondern es ist erstmal wichtig, überhaupt aufzutauchen und vielleicht offener einfach zu fragen, wie geht's dir gerade, was braucht ihr gerade, wie hast du den Eindruck, machen es die Kinder, ja,
genau.
Und da wirklich zu versuchen, in so einer großen Offenheit reinzugehen. Es gibt immer noch Menschen, die die Vorstellung haben, Trauernden muss man immer ihre Trauer ansehen. Die müssen immer traurig aussehen und die dürfen nicht lachen oder Leichtigkeit oder Freude haben. Und das ist auch was, worunter Kinder zum Beispiel manchmal sehr leiden. Es gibt Forschung dazu, dass Kinder, die einen Elternteil zum Beispiel verloren haben, oft große Schuldgefühle haben, wenn sie zum ersten Mal nach dem Tod des Elternteils wieder richtig Spaß haben an irgendwas und darüber für einen Moment vergessen, dass ihr Elternteil gestorben ist. Weißt du, also ein Fußballturnier spielen, ein Tor schießen, jubeln und wirklich in dem Moment einfach glücklich sind, und dann fällt ihnen ein, oh Gott, aber der Papa ist ja tot. Oh Gott, darf ich jetzt hier überhaupt mich so freuen, wo doch der Papa gestorben ist. So. Und das ist ein ganz wichtiger Teil von Kindertrauerarbeit, tatsächlich auch professioneller Trauerbegleitung, diese Gleichzeitigkeit von Gefühlen mit Kindern zu besprechen und zu sagen, du tust niemandem Unrecht, erst recht nicht deinen Verstorbenen oder deinem verstorbenen Menschen, wenn du gleichzeitig zu deiner Trauer, die dich wahrscheinlich dein Leben lang in irgendeiner Form begleiten wirst, auch Glück und Euphorie und Neugierde und Verliebtheit und was auch sonst halt noch so in deinem Leben passieren wird, erlebst und auch genießt. Damit begehst du keinen Verrat an der verstorbenen Person.
Und ich glaube, wo man auch helfen kann, ist dieser ganze Rattenschwanz aus Steuererklärungen, irgendwelche Konten auflösen, also die Bürokratie.
Alltagspraktische
ist unglaublich in einem Trauerfall. Also manchmal braucht man da ja auch einfach wirklich nur jemanden, der dieses ganze Zeug irgendwie wegarbeitet. Ne?
Was ich dich noch fragen wollte, ist, das ist auch eine Frage, die, glaube ich, viele Eltern beschäftigt. Was erzählst du einem Kind, das dann fragt sozusagen, wo ist der Opa jetzt? Oder was ist jetzt mit der Großmutter? Habt ihr da mal solche Gespräche geführt?
Ja, sicher haben wir die geführt, und bei uns ist der tot. Und dann kann man über der Ort der Beerdigung, der gibt ja nicht so viel her, weil da will man ja auch nicht zu tief einsteigen in sozusagen, was passiert denn dann da eigentlich so. Und was sehr stark trägt für uns, ist eine Erinnerung. Sind Erinnerungen sind, wie du sagst, sozusagen diese kleinen Objekte, oder eben er war und er ist jetzt nicht mehr da. Genau. Ne, weil worauf du ja, glaube ich, anspielst, ist natürlich der Unterschied, dass wir bieten unseren Kindern kein Jenseits an für diese Frage.
Ja. Nee, also ich frage das deswegen, weil natürlich sehr, sehr viele Eltern, und zwar auch Eltern, die sich selbst nicht als spirituell oder gläubig bezeichnen würden, trotzdem, wenn ihr Kind fragt, wo ist die Oma jetzt, antworten, im Himmel bei den Engeln. Weil das einfach auch so eine eingeübte Antwort ist, die auch den Schmerz lindern soll. Und auch,
ich finde aber, das muss auch zum Kind passen, weil also ich habe ein Kind, da würde das überhaupt nicht passen.
Ja.
Auch, einfach so von seinem Wesen und seinem, wie er auf die Welt schaut, das würde den eher verwirren.
Ja,
oder du, als offensichtlichen Erwachsenentant abzutun. Und zwar, mir geht es gar nicht um Religion, Daumen Daumen runter, sondern einfach nur so ein, also der natürliche Lauf der Dinge, jetzt so quasi halb biologisch, halb nicht biologisch gesprochen, der hat schon auch eine tolle Klarheit.
Total. Du, ich bin
die
da
total
ganz,
scheiße ist, bin, aber die ist,
Ich bin da ganz bei dir. Also insofern, dass, ja, wir haben unseren Kindern ein bisschen anderes Konzept, glaube ich, angeboten, kann ich gleich auch noch was dazu sagen. Eben, ne, so ein Jenseitsgedanken zumindest als Option in den Raum gestellt. Und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass man nicht mit dem vermeintlichen es dem Kind leichter machen wollen, anfängt, irgendwelche Märchengeschichten zu erzählen, also auch dann so sehr ausgeschmückt, die dann wirklich auch sich für das Kind später als eine Lüge anfühlen können. Ne? Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, über solche Erzählungen vom Weihnachtsmann, vom Christkind, vom Osterhasen, ne? Die man, stimmt, wo man dem Kind was erzählt, aus einem guten Impuls heraus, man will dem Kind eine Freude machen, man will so eine gewisse Magie schaffen, und wenn dann ein Kind älter wird und aus dieser magischen Phase so rauswächst, dann erkennt es im Idealfall, dass das nicht böse gemeint war, sondern einfach ein Teil einer Märchenwelt war, die man ihm schenken wollte, der es entwachsen ist. So, ne? Aber wenn man natürlich einen wirklich einschneidenden Verlust mit so einer, ich sag jetzt einfach mal, Märchengeschichte verknüpft. Also die Oma sitzt jetzt auf einer Wolke und strickt da Socken, und immer wenn es regnet, dann schickt sie dir das und das. Weißt du, was ich meine? So,
ja.
Und dann wird ein Kind älter und merkt, das stimmt in der Form, in dieser, ne, mir sehr plastisch ausgemalten Weise gar nicht, kann sich das nach einem krassen Vertrauensverlust anfühlen, weil es halt nicht um dieses Osterhasen-Weihnachtsmann-Ding geht, sondern schon auch noch mal um was Tiefergehendes, glaube ich. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich die Frage, ne, wie ich vielleicht auch als älter werdender Mensch dann bewerte und sage, da haben meine Eltern versucht, mir über eine schwierige Zeit zu helfen, oder das war für ein paar Jahre ein wertvolles Bild für mich, weißt du? Ich habe dich gerade so ein bisschen zweifeln sehen.
Ja, nee, ich lache nur, weil einerseits wollen wir ja beide jetzt nicht bewerten, wie Menschen trauern, weil das wäre ja eine gewisse Bewertung. Und auch für mich, ja, nochmal, ist dieses jegliches hat seine Zeit, das ist schon, finde ich, ein ziemlich gutes Grundkonstrukt, das man da vermitteln kann. Aber ich kenne auch einen sehr katholischen Menschen, und für den ist der Papa im Himmel. Und das ist für diesen Menschen so.
Ja.
Also auf seine bestimmte Art und Weise und auch auf eine sehr lustig, geht bis ins Alltägliche runter.
Mhm.
Also das ist dann so.
Ja.
Mit dem kann man auch reden. Und dann sozusagen denke ich so, have it. Also geil.
Ja.
Also, weißt du, deswegen musste ich jetzt gerade dir da so ein bisschen im Lauschen einerseits, andererseits da so dazwischen kegeln.
Also. Du hast völlig recht. Also ich habe unseren Kindern gesagt, als sie gefragt haben, wo sind die Urgroßeltern jetzt, habe ich gesagt, ich glaube, die sind jetzt bei Gott. Ja, also das ist schon so ein Ding für mich, dann zu sagen, die sind jetzt nicht einfach weg, sondern die sind jetzt woanders, und habe dann halt versucht, das zu erklären, dass sozusagen es einen Unterschied gibt zwischen Seele und Körper, und dass der Körper dann nicht mehr lebt und so weiter, und dass die Seele was anderes ist, dass das die Essenz eines Menschen ist und dass die nicht stirbt, sondern dass ich glaube, dass die woanders hingeht. Und gleichzeitig habe ich aber auch dazu gesagt, das ist das, was ich denke, wissen kann es keiner, weil es ist bisher niemand zurückgekommen. Und also ist es sozusagen,
entstehen ja nur ein paar Fragen, ja, genau.
Und ich finde das dann auch wichtig, sozusagen mein Konzept nicht als die allumfängliche Wahrheit darzustellen oder so. Und ich spreche durchaus, das sage ich auch offen, auch vom Himmel, ne? Also die Großeltern sind im Himmel, alle möglichen Leute sind im Himmel. Und gleichzeitig war es mir dann immer wichtig, den Kindern zu erklären, dass auch der Begriff Himmel zwei Bedeutungsebenen hat, dass der Himmel eben nicht, also wir gucken hoch und sehen die Wolken und da sitzen jetzt Leute drauf, ist, sondern es gibt quasi den, wenn du so willst, physikalischen Himmel, ne, da kann ich hinfliegen mit einem Flugzeug oder so, und dann gibt's den sinnbildlichen Himmel, und der kann auch, es ist kein physischer Raum, das ist nichts, wo man eine Leiter aufstellen kann und hochklettern und dann ist man da, sondern das ist eine spirituelle Welt. So. Und das war so mein Weg, damit umzugehen, um sozusagen diese sehr Poesiealbumartigen, so ein bisschen kitschigen Bilder nicht als Setzung so vorzunehmen. Und es gibt im theologischen Diskurs da total viele viele Auseinandersetzungen über diesen Himmelsbegriff, weil dann natürlich auch Leute sich wirklich fragen, wenn man jetzt an einen Himmel bei Gott glaubt, wie, in welcher Form sind denn Menschen da? Wenn das heißt, man sieht sich im Himmel wieder, gibt es dann da so eine Art großes Familientreffen, tragen die Leute da Kleider? Wenn ich dreimal in meinem Leben verheiratet war und verwitwet, treffe ich dann alle drei Ehemänner wieder? Gibt es dann Eifersuchtsdramen im Himmel oder spielt das alles keine Rolle mehr? Also sobald du dieses Konzept aufmachst, gibt es ganz, ganz viele offene Fragen. Und
you chose it.
Ja, ich weiß. Da ist das Konzept von Tod ist tot und dann ist ne, Kreislauf des Lebens und so, ist einfacher.
Naja, und da kommt der Himmel ja aber schon auch rein. Also weil ja der Himmel uns Menschen schon immer fasziniert, ja. Auch im Sinne von, ich weiß noch, wie mein Kind dann irgendwann mal in so einem Museum und so, und so, wie sind alle aus Sternenstaub? Weißt du, wenn das mal so einsickert, ja, bei so einem, ja, Zehnjährigen, ja, dann kommst du ja dem theologischen Himmelskonzept ja plötzlich schon wieder ein ganz schönes Stück näher. Sagst, total. Wie kann das sein? Wie hängt das alles zusammen?
Und
alles vergeht halt auch.
Ich habe mit, ja, Kindern auch schon Gespräche geführt, weißt du, wo dann eins meiner Kinder, das auch, glaube ich, ein bisschen in der Hinsicht ähnlich drauf ist wie dein Kind, von dem du sagtest, da könnte ich nicht mit dem Engel im Himmel kommen, hat eins meiner Kinder mich angeguckt und wirklich so ganz klar gesagt, aber Mama, kann das nicht sein, dass dieses ganze Himmelsding sich einfach Menschen ausgedacht haben, die nicht damit klarkamen, dass es mit dem Tod einfach vorbei ist? So. Und dann zu sagen, ja klar kann das sein. Also logisch ist das möglich, wir wissen es nicht. Ne? Und dann auch darüber zu sprechen, aber wäre das denn so schlimm, wenn man sich an der Vorstellung festhält und vielleicht stimmt die gar nicht, aber wenn sie Menschen Halt gibt, ist es doch trotzdem okay. Weißt du so, also über solche Sachen sich dann zu unterhalten. Und ja, oh, ich bin da selber manchmal auch in der Ambivalenz drin. Ich bin ja durchaus ein spiritueller Mensch und gleichzeitig tue ich mich mit manchen Sachen sehr, sehr schwer. Ich weiß, dass zum Beispiel einige Menschen, die ich auch so kenne, in der, ich sag jetzt einfach mal so, Trauer-Community, sehr, sehr viel sprechen über so Zeichen, die ihnen ihre Verstorbenen schicken und wo dann ganz oft immer wieder so dieser Satz kommt, das kann kein Zufall sein, ne? Jemand hat mir einen Schmetterling geschickt, jemand hat mir diesen und jenen Vogel, ich habe dieses und jenes Signal, und da merke ich, dass ich da manchmal so ein bisschen emotional mit struggle, weil ich so denke, ja, das trauernde Gehirn und die trauernde Seele sucht natürlich auch nach Mustern, nach Signalen. Man kann Trost, ja, so viele, ja, Dinge interpretieren. Und dann merke ich, dass ich da manchmal so ein bisschen die Zynikerin bin, die sage von außen so, ja, okay, jemand hat dir ein Auto vorbeigeschickt mit der Autonummer, deren die Buchstaben ergeben, die Initialen von jemandem, was genau sagt dir das jetzt so? Also, oh, und gleichzeitig denke ich dann auch, immer wieder dieser selbe Punkt, wer bin ich, mich da hinzustellen und sagen, meinen Gott gibt's und deinen dir Zeichen sendenden Ehemann im Himmel kann ich mir nicht vorstellen. Also es ist ja auch völlig random, irgendwie dann da so eine Linie zu ziehen. Und es schadet ja niemandem, ne, solche inneren Bilder und solche Zuschreibungen und solche Vorstellungen und sowas zu haben. Was ich natürlich dann, aber das führt jetzt viel zu weit weg, schon für mich schwierig finde, ist, wenn Menschen auch aus der Not und aus der Trauer dann versuchen, auf so eine seltsame Weise Profit zu schlagen. Also ich habe mal über Ecken auf Instagram so ein Profil gefunden von so einer Frau, die dann zum Beispiel spezifisch sich an diese trauernden Witwen gewandt hat, mit denen ich da gesprochen hatte, und quasi so Kontaktaufnahmen ins Jenseits angeboten hat für viel Geld, weißt du? Im Sinne von, wenn du deinen verstorbenen Mann noch was fragen willst, überweise mir ein paar tausend Euro und dann check ich mal, was der dir sagen will. Und da habe ich so ein super krasses Störgefühl, weil ich dann halt das Gefühl habe, da geht es nicht mehr nur um, weißt du, Spiritualität und innere Zuschreibung, sondern da geht es dann einfach auch darum, aus einer Not halt Profit zu schlagen, ne? Haben echt viele Leute gemacht, mit denen ich da gesprochen habe.
Fiese Abzocke, und gleichzeitig, man kann es so verstehen, ne? Ist ja so, wie in jeder Extremsituation macht der Mensch dumme Dinge.
Man greift nach jedem Strohhalm manchmal.
Man greift nach jedem Strohhalm, ne? Ja. Haben wir alle schon, ja.
Was ich auch ein total schwieriges Thema finde, ich möchte es einfach einmal noch erwähnt haben, ohne dass wir das in Gänze erörtern können, ist so dieses Thema antizipative Trauer. Also, dass wir manchmal ja schon um eine Person trauern, während sie noch lebt. Das ist zum Beispiel bei manchen Krankheiten.
Ach so, wenn jemand lebensverkürzt erkrankt ist, dass man dann schon trauert, während er oder sie noch lebt?
Genau.
Meinst du sowas?
Ja, genau. Oder wenn zum Beispiel ein Großelternteil oder Urgroßelternteil an Demenz erkrankt und immer mehr verschwindet, auch wenn die Person noch lebt und man letztlich ganz, ganz viele Abschiede und Verlusterfahrungen macht über die Jahre und immer wieder quasi betrauern muss, jetzt können wir nicht mehr zusammen spazieren gehen, jetzt hast du meinen Namen vergessen, jetzt geht das nicht mehr, aber trotzdem ist die Person noch am Leben. Und diese diese antizipative Trauer ist eben auch eine große Herausforderung zu handeln für Familien mit Kindern, ne? Weil dann gibt es eben nicht diesen einen Moment, wo man sagt, jetzt ist jemand gestorben, darüber sind wir traurig, sondern das kann eben auch bedeuten, dass eine Familie über Jahre in so einem Trauerlimbo ist, ne? Von jetzt ist wieder was Trauriges passiert, jetzt ist wieder ein Verlust zu betrauern.
Jetzt und ist wieder eine Fähigkeit abhanden gekommen.
Genau, ja. Und gleichzeitig, jetzt ist wieder was Unheimliches passiert und gleichzeitig dieser Rahmen, der aber nach einem Todesfall ja dann ist, im Sinne von, es gibt eine Trauerfeier, es gibt Strukturen, gibt es ja nicht, weil die Person ja noch lebt. Ne? Und das ist einfach auch etwas, wo viele Familien sagen, sie haben da nicht mal mehr ein Wort dafür oder einen Begriff, es ist einfach ihr Alltag. Sie sind so beschwert und gleichzeitig die ganzen Strukturen im Sinne von Trauergruppe und so weiter scheinen nicht so richtig passend zu sein für sie, ne? Weil sie ja noch keinen Trauerfall in dem Sinne
hatten.
Und da ist es mir einfach nochmal wichtig, das auch zu benennen, dass das trotzdem auch eine Form von Trauer ist und zwar eine psychologisch besonders anspruchsvolle und schwierige Form von Trauer, die bei Kindern eben auch begleitet werden muss und wo dann teilweise auch Kinder schon Fragen stellen, zum Thema Tod und Sterben, während eine Person noch lebt. Und da ist dann oft der Impuls da, das auch wegzuschieben, weil man dann ja nicht daran denken will, weil man sagt, es ist ja noch nicht so weit, ich verdränge das quasi noch, solange es geht. Und gleichzeitig ist das für die Kinder oft total wichtig, auch eine Form von Vorbereitung zu haben auf das, was kommt. Und dass man sie dann auch nicht anlügt. Also wenn jemand mit einer terminalen Diagnose, wo Ärztin oder Ärzte sagen, die Person hat noch 3 Monate zu leben oder so, im persönlichen Umfeld ist und ein Kind fragt, wird die sterben? Ja, dann ist es auch wichtig, da ehrlich zu antworten und zu sagen, ja, wir wissen nicht genau wann, wir wissen nicht genau wie, aber diese Person wird nicht mehr gesund. So, ne? Und das ist zum Beispiel auch etwas, was viele Erwachsene, die solche Erfahrungen gemacht haben, im Nachhinein tatsächlich sehr betrauern, dass sie quasi bis zum letzten Moment im Ungewissen gelassen wurden, dass ihnen teilweise gesagt wurde, ja, ja, wir müssen nur hoffen und beten, ja, als schon klar war sozusagen, dass nichts mehr hilft.
Dass nichts mehr hilft, ja.
Und wo dann Kinder und Jugendliche oft das Gefühl hatten, alle drumherum konnten sich quasi vorbereiten, nur sie nicht, weil sie so abgeschirmt wurden, ne? Und es ist tatsächlich so, dass gerade wenn in Familiensystemen es klar ist, dass ein Mensch sich verabschieden wird bald, es manchmal auch sehr wertvoll sein kann, eben auch Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit geben, sich sozusagen zu verabschieden. Also gibt es noch etwas, was du mit der Uroma noch besprechen willst? Möchtest du ihr noch ein Bild malen, irgendwas zeigen? Sollen wir irgendwas noch erzählen oder so, ne? Ich habe zum Beispiel persönlich als erwachsene Frau meiner Großmutter ganz kurz bevor sie gestorben ist noch erzählen können, dass ich schwanger bin mit meinem 4. Kind sozusagen. Und das war für mich sehr wichtig, dass ich das noch machen konnte. Ne? Also auch wenn sie die Geburt dieses Kindes dann nicht mehr erlebt hat, gab es da noch mal so eine ganz kurze Reaktion und quasi Glückwünsche zu diesem Kind. Und das hat mir extrem viel bedeutet, dass es diesen Moment noch so gab. Und das ist etwas, was für Kinder analog eben auch wichtig sein kann, ne? Diese Möglichkeit, diese Gelegenheit zu haben. Und ich finde es auch wertvoll, wenn Familien eben ganz bewusst noch Erinnerungen schaffen, Fotos machen, vielleicht Tonaufnahmen oder Videoaufnahmen machen, ne? Lebenserinnerungen in irgendeiner Form noch festhalten, so dass man eben nicht in diesem Verdrängungsmodus bleibt im Sinne von la la la, wird nichts passieren, ja, deswegen halten wir auch nichts fest, sondern wirklich, dass man da auch bewusst reingeht und sagt, was könnte für das Kind oder für die Kinder später auch wichtig sein zu haben und können wir das vielleicht noch in Teilen zumindest sichern in gewisser Weise, solange es noch geht.
Solange es noch geht. Und wir freuen uns zu hören, was ihr darüber denkt. Dann schreibt ihr uns immer gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit kommen wir zu den Sponsoren der aktuellen Folge und es folgt etwas Werbung.
Ja, das fühlt sich jetzt fast ein bisschen an einem harten Übergang an von den eher schwierigen Themen hin zu den bunten und fröhlichen Hosen und Pullis und T-Shirts von Octopulli. Und gleichzeitig passt es in gewisser Weise doch, weil Octopulli einfach Mode für alle Menschen in allen Phasen des Lebens und in allen Altersgruppen sozusagen im Programm hat. Ich selber bin schon seit Jahren großer Fan von Octopulli. Das ist ein kleines, nachhaltiges Fashion-Label aus Berlin, die Mode wirklich neu denken. Die fertigen Hosen, T-Shirts und Pullis. Und Octopulli bezahlt NäherInnen vor Ort in Deutschland ganz wunderschöne Klamotten für Kinder und Erwachsene zu nähen, die mitwachsen und sich allen Körpergrößen und Formen anpassen. Jetzt gerade für die wärmeren Tage kann ich euch total die Octopulli-Leinenhosen ans Herz legen. Die sind aus so einer bisschen gröberen Faser genäht und liegen deswegen nicht eng an der Haut, also nicht so wie Leggings, sondern die sorgen für Luftzirkulation und werden gleichzeitig auch von Kindern getragen, die normalerweise nur Leggings tolerieren. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja? Also viele Kinder haben ja Schwierigkeiten mit Hosen, gerade auch mit Jeans, die sich so ein bisschen härter, ne, und steifer anfühlen. Und die Octopulli-Hosen sitzen unglaublich bequem am Bauch, passen sich der individuellen Körperform an, sind leicht, sind luftig, sind schön, sind wertig. Es gibt dazu passende T-Shirts, Langarm-Shirts und Sweater in unterschiedlichen Dicken, ja, für die heißen und die kälteren Tage. Mein Octopulli ist aus unserer Garderobe als Familie echt überhaupt nicht wegzudenken. Und ich würde euch sehr raten, die aktuelle Frühlings- und Sommerkollektion euch mal anzuschauen. Da sind ganz tolle Teile dabei.
Genau, und für alle, die es ausprobieren wollen, ihr bekommt den Code MyPulli. Der gilt auch für Bestandskunden. Der gilt bis Ende Mai, 31.05. Und damit ist eure Bestellung versandkostenfrei. Und Octopulli möchte, dass wir gar nicht so lange über Octopulli und ihre tollen Sachen reden, sondern auch euch ein paar Fashion-Fun-Facts präsentieren, damit es kein reiner Werbeblock ist. Und wusstest du, liebe Nora, dass High Heels ursprünglich von Männern getragen wurden, unter anderem im 17. Jahrhundert bei persischen Reitern und später im europäischen Adel?
Verrückt. Ich habe das manchmal auf so Bildern gesehen, ne? Dass dann Männer in High Heels da rumlaufen. Ja, und es ist insgesamt so spannend, ne? Wie einfach die Mode sich verändert hat und viele Zuschreibungen, die wir heute haben, früher ganz anders waren. Rosa galt lange als die Jungsfarbe schlechthin, blau galt als feminin und kleine Kinder.
Kleider hat sowieso jeder getragen, ne?
Ganz Kleider genau. Kleine ja Kinder wurden noch nicht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts standardmäßig in Kleidchen gekleidet, auch die kleinen Jungs.
Genau. In diesem Sinne, octopulli.de, MyPulli ist der Code für kostenfreie Lieferung zu euch. Alle Infos wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes. Damit, liebe Nora, schauen wir noch kurz in unser Postfach. Heute eine Nachricht von einer Nora zur Bindungsfolge. Ihr Lieben, danke für diese Folge zur Bindung und all die anderen Folgen, die ich schon gehört habe. Eine Frage, die bei mir aufkam. Ihr habt darüber gesprochen, dass die Bindungstheorie am Anfang vor allem auf das erste Lebensjahr angewendet wurde. Ich habe jetzt schon oft gehört, dass das erste Jahr so entscheidend für die Bindung sei und man da das Kind auf keinen Fall eben in Fremdbetreuung geben sollte. Gefühlt ist das die angepasste Version zu auf keinen Fall vor 3 in die Kita. Und ich frage mich, ob es da eben einen Zusammenhang gibt. Also ist diese Aussage, das erste Jahr ist so entscheidend für die Bindung, da muss eine primäre Bindungsperson da sein, vielleicht eher so gewachsen, weil man am Anfang eben das erste Jahr Bindungsaufbau und ab da dann wieder mehr oder weniger autoritäre Erziehung gemacht hat? Oder gibt es da tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse, warum das erste Jahr so wichtig ist? Ich fürchte natürlich schon, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse vermutlich uneindeutig und noch zu schlecht erforscht sind, ein bisschen wie bei Fremdbetreuung über 3 auch. Danke euch und liebe Grüße, Nora.
Hallo Nora, von Nora. Genau, du hast ja mehrere Fragen sozusagen in deiner E-Mail gestellt. Ich versuche es ein bisschen auseinander zu sortieren. Das erste ist, der Begriff Fremdbetreuung selber ist schon ein total ideologisch aufgeladener Begriff. Ich präferiere den Begriff familienergänzende Betreuung oder aushäusige Betreuung, weil die Idee von Fremdbetreuung immer gleich schon, ne, so ein Kampfbegriff ist, der suggeriert, da lässt man sein Kind einfach bei Fremden. Ja, und es ist natürlich immer besser, das Kind ist im Vertrauten und damit eben im häuslichen Umfeld. Und es gibt ganz gute Studien zum Thema außerfamiliäre Betreuung, die immer und immer wieder einfach belegen, auf die Betreuungs- und Bindungsqualität kommt es an, nicht auf die Frage, ob ein Kind mit 1 oder 2 oder 3 in eine Einrichtung kommt. Ne? Aber was tatsächlich in Deutschland schon der Fall ist, ist, dass wir in vielen Einrichtungen zu schlechten Betreuungsschlüssel haben, eine zu große Fluktuation von Betreuungspersonen und leider auch oft nicht die Feinfühligkeit in den Interaktionen zwischen Betreuungsperson und Kind, die es für eine wirklich bindungssichere Betreuung bräuchte. Insofern, da muss man sehr differenziert hinschauen. Es gibt super gute Einrichtungen und es gibt leider auch welche, die müssten sofort geschlossen werden. Ich schreibe da ganz differenziert drüber in meinem Buch In guten Händen und helfe da Eltern und Familien dabei, auch für sich einen guten Betreuungsweg zu finden. So, deine Frage ging ja weiter. Wie ist das mit dem ersten Lebensjahr? Warum wird das oft so herausgehoben? Gibt es da wissenschaftliche Daten? Ist das mehr so ein Glaubenssatz? Es gibt ja auch viele Länder, in denen das durchaus üblich ist, auch Kinder im ersten Lebensjahr schon aushäusig betreuen zu lassen. Wir müssen dann nur nach Frankreich schauen oder auch in die USA. Tatsächlich ist es so, dass wir in der Bindungsforschung heute die Erkenntnisse erlangt haben, dass die ersten Monate im Leben eines Kindes besonders sensibel sind für dessen Bindungsbiografie und Bindungsaufbau. In den ersten Lebensmonaten entsteht das sogenannte Urvertrauen und dafür ist es wichtig, dass ein Kind grundsätzlich die Erfahrung macht, wenn ich Bindungssignale aussende, ob ich jetzt rufe oder ob ich Blicke aussende oder sowas, dann wird prompt und responsiv darauf reagiert. Das heißt, da gibt es eine prompte, angemessene Reaktion einer vertrauten Bindungsperson. Das muss nicht in 100% aller Fälle gelingen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber diese erste Phase ist sozusagen für das Bindungssystem eines Kindes besonders sensibel. Und das kann man vor allem daran erkennen, dass eben beispielsweise Kinder, die in den ersten Lebensmonaten Vernachlässigung erfahren haben, oft jahrelang noch Schwierigkeiten haben mit dem Urvertrauen, selbst wenn sie danach gute Bindungserfahrungen gemacht haben. Also man kann fehlende frühe Bindungserfahrungen nicht so leicht wettmachen, sondern der Anfang hat schon eine besondere Bedeutung im Leben eines Menschen. Und wenn ich beispielsweise ein Adoptiv- oder Pflegekind aufnehme im Alter von einem Jahr, gibt es manche Dinge, die ich quasi nicht mehr rückwirkend dem Kind geben kann und trotzdem kann ich dem Kind viel Bindungssicherheit geben. Ne? Aber es wird immer an manchen Stellen mit Unsicherheiten zu tun haben, die andere Kinder in der Form vielleicht so nicht haben. So. Das heißt, dieses erste Jahr, so grob, ja, geht natürlich jetzt nicht zack genau bis zum ersten Geburtstag, aber so diese erste Zeit ist schon eine besonders sensible und vulnerable Zeit. Und deswegen kann man basierend auf den Daten der aktuellen Bindungsforschung sagen, im ersten Lebensjahr ist tendenziell 1:1 Betreuung, also dass wirklich eine erwachsene Person auf ein Kind reagieren kann, wichtig. Das heißt, viele Betreuungsszenarien, ja, eine Tagesmutter kümmert sich um 5 Kinder oder so, wäre dafür nicht optimal. Und gleichzeitig müssen wir aber ja auch mitdenken, dass auch in vielen Familien keine 1:1 Betreuung eines Babys stattfindet. Ja, sonst müsste man jeder Mutter und jedem Vater, die sich allein zu Hause um 2, 3, 4 Kinder manchmal kümmern, ja, in meinem Fall 5, sofort quasi absprechen, dass die einen guten Bindungsaufbau leisten können, ne? Weil da verteilt man seine Aufmerksamkeit ja auch. Das heißt, es kommt immer bei der außerhäusigen Betreuung auf die Feinfühligkeit und Bindungsqualität an. Und das erste Lebensjahr, so grob, ist da eben eine besonders vulnerable Phase. Das heißt, BindungsforscherInnen empfehlen, Babys tatsächlich maximal in einer 1:3-Situation betreuen zu lassen, eher 1:2 und nicht so lang. Und wenn Familien viel Unterstützung tatsächlich brauchen in der Kinderbetreuung, dann tatsächlich auch zu überlegen, ob eine 1:1-Lösung finanzierbar und möglich ist. Also praktisch so eine Nanny, ne, die dann praktisch nach Hause kommt und für das Kind wirklich auch eine 1:1-Bindungsperson wird. Es gibt durchaus viele Beispiele von auch Babys, die vor dem ersten Geburtstag außerfamiliär betreut wurden und denen es gut geht und die da eine gute, sichere Bindungsbeziehung aufbauen konnten. Aber das hat gerade in dieser ganz frühen Zeit tatsächlich unglaublich viel mit Privilegien zu tun. Also wir haben Daten aus den USA, die eben zeigen, gut verdienende Familien, die eine gut qualifizierte Nanny oder Kinderfrau eingestellt haben, deren Kinder haben einen total problemlosen, ne, Bindungsaufbau hingelegt. Ja. Aber gerade in den USA gibt es leider einfach auch Betreuungseinrichtungen, die dann Menschen nutzen müssen, die in schlecht bezahlten Jobs arbeiten, wo dann teilweise 6, 7 Babys von einer Person betreut werden und dabei naturgemäß einfach auch viel in irgendwelchen Bettchen liegen und gerade nicht beachtet werden, weil gerade ein anderes Baby gewickelt wird oder was. Und da gibt es tatsächlich Daten, die darauf hinweisen, dass das für die entwicklungspsychologische, ne, Ausbildung von Urvertrauen und Bindungssicherheit nicht optimal ist. Das ist jetzt so der kurze Ritt durch die Erkenntnis der Bindungsforschung. Geil. Zu dem Thema. Ich hoffe, das hilft dir so ein bisschen weiter.
Super, immer wieder super. Cool, dann würde ich sagen, vielen Dank und wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.